Vom Ende einer Karriere. Vortrag von Horst Gungel bei Meditation am Obermarkt aus der Reihe Das gute Leben. Liebe Freundinnen und Freunde, in meinem Vortrag und nichts als die Wahrheit habe ich letzte Woche erläutert, welch hohe Anforderungen man im Rahmen einer Ethik, wie sie der Buddhismus vertritt, an die wahrheitsgemäße Rede stellen sollte. In diesem Punkt ist sich der Buddhismus mit den meisten anderen ethischen Regelwerken einig. Ich selbst habe von meinen Eltern und auch von meiner Großmutter das wahrheitsgemäße Sprechen als absolutes Muss vermittelt bekommen. Stehlen und Lügen waren die beiden schlimmsten Vergehen, die ich mir als Kind vorstellen konnte. Ich weiß noch, wie ich einmal in einem Kinderbuch, ich muss damals etwas 9 gewesen sein, den Satz las: Nein, davon weiß ich nichts, log er. So etwas Ungeheuerliches stand da tatsächlich. Log er. Oh. Und das war nicht einmal ein ganz schlimmer Verbrecher, von dem das gesagt wurde, sondern der Held der Geschichte. Ob dieser Ungeheuerlichkeit durchlief mich ein merkwürdig wohliger Schauer. Und ich merkte mir die Seitenzahl und immer wieder dorthin zurückzublättern, um diesen extrem perversen Ausdruck wieder und wieder zu lesen. So wie andere Jungs vielleicht ein irgendwo gefundenes pornografisches Bild immer einmal wieder hervorgraben würden. Natürlich blätterte ich nur heimlich dahin zurück, wenn ich sicher war, dass mich niemand dabei erwischte, wie ich mich an dieser Obszönität heimlich ergötzte. Selbstverständlich war es für mich absolut tabu zu lügen. Die Wahrheit jedoch war mitunter zu unangenehm. Und deshalb gewöhnte ich mir an, formal die Wahrheit zu sagen, auch wenn ich damit versuchte, einen anderen Eindruck zu erwecken. Ich will das an einem Beispiel erläutern. Wenn zum Beispiel die Tulpen im Hof umgeknickt waren und mich meine Mutter rief und fragte: Sag mal, Horst, kann das sein, dass du beim Fußballspielen die Tulpen umgetreten hast? Dann sah ich meine Mutter mit entsetztem Blick an, als sei ich völlig ungerechtfertigt getadelt worden, antwortete entrüstet: Wie kannst du nur glauben, dass ich sowas getan hätte, ohne dir Bescheid zu sagen? Und vermutlich lief ich auch noch zu meiner Großmutter und beschwerte mich lauthals: Oma, die Mama meinte, ich hätte die Tulpen umgetreten und ihr nichts davon gesagt. Sie meinte, ich hätte das beim Fußballspielen gemacht, dabei habe ich doch gar nicht Fußball gespielt. Und warf mich, die verfolgte Unschuld spielend, meiner Großmutter luchzend in die Arme. Hinterher war ich dann stolz, dass ich formal die Wahrheit gesagt hatte und wieder einmal nicht erwischt worden war. Schließlich war es ja kein Fußball, den ich gespielt hatte, sondern es war mit der Kegelkugel gewesen. Vielleicht erscheint euch das jetzt absurd, aber ich war mir sicher, richtig gehandelt zu haben. Ich hatte ja nicht gelogen, sondern formal die Wahrheit gesagt. Und mitunter übte ich sogar in Gedanken logisch geschickte Dialoge ein, mit denen ich zwar die Wahrheit vergewaltigte, aber ich bestand darauf, das war ja keine Lüge. Auf diese Weise kam ich 4 Jahrzehnte lang durchs Leben und war stolz, ein so ungemein wahrheitsliebender Mensch zu sein. Ja, auch in den 1,5 Jahrzehnten, in denen ich in der Politik war, habe ich niemals gelogen, sondern immer, zumindest formal, die Wahrheit gesagt. Vor gut 20 Jahren kam ich dann zum Buddhismus. Ich hatte ein Buch gefunden und darin die 4 edlen Wahrheiten gelesen, die der Buddha formuliert hatte, und den 8-fältigen Pfad, den ein spiritueller Mensch gehen sollte. Und ich hatte festgestellt, 6,5 der 8 Übungsfelder, die darin beschrieben waren, praktizierte ich bereits. Das eine, was ich nicht praktizierte, war Meditation. Okay, das war kein Problem, damit konnte ich ja jetzt, wo ich Buddhist war, anfangen. Aber das andere, das ich nur halb gemacht hatte, war das Pfadglied, das Samavaja heißt, rechte Rede. Zu meinem Erstaunen musste ich feststellen, dass rechte Rede mehr war als nur die Wahrheit zu sagen. Recht Rede im buddhistischen Sinn sollte vielmehr vier Kriterien genügen. Erstens, sie soll wahr sein, und zwar nicht nur formal wahr, sondern auch in dem Eindruck, den sie erweckt. Rhetorische Tricks waren damit also ausgeschlossen. Aber damit nicht genug, die rechte Rede sollte auch zweitens freundlich sein. Sie sollte drittens harmoniefördernd sein. Und sie sollte darüber hinaus auch noch viertens hilfreich und zweckdienlich sein. Das war harter Tobak. Ich war damals mit meinen rhetorischen Tricks recht gut gewesen. Ich war geschätzt, teilweise auch gefürchtet. Ich war im Kreistag der scharfzüngigste Redner meiner Fraktion, immer bereit, verbal die Klinge zu führen, mal grobschlächtig wie mit einem Schwert, mal rhetorisch brillant wie mit einem Florett. Ich war in der Regionalversammlung von Südhessen 10 Jahre Oppositionsführer gewesen. Und ich genoss es, wenn die Frankfurter Rundschau anrief und sagte, Herr Gungel, der Landrat hat so und so gesagt, bitte 2 scharfe Sätze, mit denen Sie das zerpflücken. Oder wenn der Hessische Rundfunk anrief und sagte, der Wirtschaftsminister habe gerade folgendes Statement abgegeben, wir rufen Sie dann in 10 Minuten zurück, Sie haben dann genau 23 Sekunden, um geschliffen zu antworten. Das machte mir Freude. Ich brachte es rhetorisch schön auf den Punkt. Aber jetzt sollte meine Rede plötzlich harmoniefördernd sein. Ja, um Himmels Willen. Hat man jemals von der harmoniefördernden Rede eines Oppositionsführers gehört? Meine Rede sollte auch freundlich sein. Ich, dessen Lebensmotto war, viel Feind, viel Ehr und zweckdienlich. Meine Rede war nicht nur spirituell nicht zweckdienlich, sie war sogar politisch oft genug nicht zielführend, da ich mir einfach viel zu viele Feinde gemacht hatte. Und natürlich sah ich mich ganz realistisch im Reiz-Reaktionsschema gefangen. Nicht erst in der Politik hatte ich gelernt, Sprache als ein Kampfmittel einzusetzen. Das hatte ich in Freundschaften, in Beziehungen, in Vereinen und Bürgerinitiativen immer getan. Mir war klar, wenn ein Reporter den Stift zückt, wenn mir ein Mikrofon hingehalten wird oder ich in Reichweite eines Rednerpults kommen würde, dann würden diese Reize zwangsläufig Reaktionen auslösen. Natürlich hatte die Presse Erwartungen an mich, hatten die anderen Fraktionen Erwartungen an mich und hatten nicht zuletzt die eigenen Fraktionskolleginnen Erwartungen an mich. Ich war gerade 40 geworden und ich stand an einem Scheideweg. Politische Karriere oder buddhistisch praktizieren. Es war die einfachste Entscheidung meines Lebens. Ich brauchte gar nicht darüber nachzudenken. Natürlich würde ich alle meine politischen Ämter niederlegen müssen, um den Dharma zu praktizieren. Meine Stellvertreterin sagte mir zwar, Unsinn, Horst, das schaffst du nie. Du bist doch mindestens genauso auf der Droge Machtpolitik wie wir alle. Das hältst du keine 6 Wochen durch. Und die Frankfurter Rundschau wunderte sich, das Enfant terrible des Kreistags verlässt die Politik, um sich als Buddhist der rechten Rede zu widmen. Ach ja, ich habe die Zeit in der Politik genossen. Es war schön, Wahlkampf zu machen. Ich habe es genossen, im hessischen Wahlkampf 89 bei der Abschlusskundgebung des Wahlkampfs einer von 2 Rednern vor einem großen Auditorium gewesen zu sein. Dann haben sich unsere Wege getrennt, der des anderen Redners und meine. Ich bin den spirituellen Pfad gegangen, den der Buddha aufgezeigt hat. Der andere von uns beiden Rednern bei dieser Abschlusskundgebung des Wahlkampfs hingegen, der hat die Kurve leider nicht gekriegt und damit sein wertvolles menschliches Leben nicht wirklich genutzt. Er war leider weiter machtgeil. Und ist daher nur Vizekanzler und Außenminister geworden. Und das, wodurch ein ungemein höheres Ziel in diesem Leben erreichbar ist, nämlich das, was wir als Stromeintritt bezeichnen. Sicht und Erkenntnis der Dinge, wie sie wirklich sind. In Pali, Yada Buddha, Jnana Dasana. Das hat er verpasst. Armer Joschka. Wir sollten aber jetzt nicht den gleichen Fehler machen in unserer Diskussion, nicht über Sinn und Zweck der Politik reden, sondern darüber, was rechte Rede ausmacht. Denn sie soll 4 Kriterien erfüllen. Erstens, das Kriterium der Wahrheit. Zweitens, das der Freundlichkeit. Drittens, der Harmonieförderung. Und viertens soll sie hilfreich und zweckdienlich sein. Kushala, also dem Fortkommen auf dem spirituellen Pfad dienen.